Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation.
Mach mit!
Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember. Triple Double, der NBA Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die erste Woche in der NBA-Saison 2017-2018 ist gespielt und darüber ist zu sprechen. Es gibt wieder Verletzungen zu vermelden. Leider, leider. Aber es gibt auch famose Leistungen und den schnellsten Trainerwechsel der NBA-Geschichte zu vermelden. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Triple Double, dem NBA-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und an meiner Seite wie immer Lars Kiele und Marius Winzler. Hallo.
Hallo.
Ja, wir wollen direkt mit dem schnellsten Trainerwechsel der NBA-Geschichte anfangen, beziehungsweise dem schnellsten Trainerwechsel, seitdem die beiden großen Basketballligen damals zusammengegangen sind. Earl Watson wird nach 3 Spielen gefeuert. 3 Spiele, die es in sich hatten aus Sicht der Phoenix Suns. Die höchste Franchise-Niederlage überhaupt in Spiel 1, dann in Spiel 3 gleich nochmal eine Klatsche mit über minus 40 Punkten. Und am Ende steht für ihn in diesen Monaten, die er da als Head Coach zugebracht hat, eine Bilanz von saisonübergreifend 9-28, Marius. Und das ist natürlich schon irgendwie auch ein Fingerzeig, dass da nicht viel zusammengeht. Natürlich aber auch dieser ganzen Geschichte bei den Phoenix Suns geschuldet, dass das Team im Umbruch ist und dass da vielleicht auch von oben zu viel erwartet wurde. Insgesamt gibt diese ganze Nummer, die gesamte Franchise aktuell einfach auch kein gutes Bild ab.
Nein, also es ist ein riesengroßes Problem, dass Phoenix, glaube ich, einfach den Kader in seiner Gesamtzusammensetzung ein bisschen überschätzt hat. Ich meine, es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass sie talentierte Spieler haben. Allen voran halt Devin Booker, dann Josh Jackson, Marquise Chris oder auch Dragan Bender. Denen fehlt aber einfach so ein bisschen die Führung von Veteranen, die halt einfach da das Team so ein bisschen mitreißen können. Tja, der Owner der Phoenix Suns hat ganz andere Ziele vor Augen gehabt, als mit dem Kader wohl offensichtlich möglich war. Und so ist das ganze Thema nach 3 Spielen und einer Plus-Minus-Punktebilanz von über minus 90 schon implodiert. Und das Schlimme ist einfach, ich sehe kaum einen Trainer, der jetzt neu kommen kann, der das Schiff da wieder so ein bisschen auf Kurs bringen kann, weil es halt einfach auch intern zu gären scheint. Also jetzt hat Eric Bledsoe ja einfach gesagt, er will einfach nicht mehr da sein. Hat die Konsequenz gekriegt, dass er jetzt bald getradet wird. Da ist schon einiges im Argen und ich habe nicht das Gefühl, dass sich das in der kurzen Frist in Phoenix auch irgendwie lösen lässt.
Du hast jetzt mehrere Punkte angesprochen. Wir versuchen das nach und nach ein bisschen aufzudröseln in der Kürze der Zeit, die uns heute zur Verfügung steht. Lass uns anfangen, Lars, mit Robert Sarver, der Owner der Phoenix Suns. Der hat vor der Saison auch so ein bisschen durchgucken lassen, dass man insgeheim so ein bisschen auf die Playoffs schielt, wo man sich natürlich schon fragen muss, weiß er, in welcher Conference die Phoenix Suns spielen, wo Teams wie Denver, wo Teams wie Utah, wir hatten es in der Saisonvorschau beleuchtet, wen wir da alles scheitern sehen oder darum kämpfen sehen, überhaupt die Playoffs zu erreichen, wo die Phoenix Suns natürlich deutlich zurückhängen. Stinkt der Kopf letzten Endes vom Fisch her? Nee, stinkt der Fisch vom Kopf her, so muss es heißen, Entschuldigung.
ich kann mir das schon gut vorstellen, dass der Owner da dazu beiträgt, in welcher Situation die Phoenix Suns derzeit stehen. Weil wir sind alle der Meinung, dass seine Zielvorgabe viel zu hoch gesetzt ist. Und so denke ich, wird es auch unter dem neuen Interims-Coach, der dann möglicherweise Head-Coach wird, Jay Triano, weiterhin so sein, dass er die Playoffs als mögliches Ziel betrachtet. Und da muss er einfach dann auch mal ein bisschen seine eigene Arbeit hinterfragen. Und letztendlich, wenn er dem Team Zeit gibt, wenn er auch seiner eigenen Erwartung Zeit gibt, dann ist das Team in einer guten Entwicklungsmöglichkeit und letztendlich dann auch in einer besseren aktuellen Verfassung.
Marius, Robert Sarver ist jetzt bereits seit 14 Jahren Owner der Phoenix Suns und in diesen 14 Jahren, also wenn wir einfach mal zurückgehen, es ist viel, viel passiert. Das ist eine Zeit, in der hat Steve Nash noch für die Phoenix Suns gespielt. Da hat er damals dieses Team übernommen. Da waren die Phoenix Suns ein Team, das für guten, für schnellen, für wirklich spitzen Basketball stand. Und dann hat er, dieser Ruf haftet ihm ja jetzt nicht erst seit heute an, vielleicht aus finanziellen Gründen mitunter auch die falschen Entscheidungen getroffen. Gilt so ein bisschen als Sparfuchs der Liga, allerdings eben ohne das nötige Händchen zu besitzen. Wir erinnern uns auch daran, dass Steve Kerr damals dann gehen gelassen wurde vielleicht auch. Ist das letzten Endes einfach der Preis, den Sie jetzt zahlen, der sich über Jahre da aufgebaut hat?
Ja, also es ist natürlich so, dass man den Phoenix Suns als Organisation auch einfach nachsagt, dass sie sehr wenig Basketball-Know-how eigentlich in ihren Reihen haben und das ganze Front Office eigentlich aus Personen gebildet wurde, die nicht in der Lage sind, dem Owner ein bisschen Paroli zu bieten und einfach mal Entscheidungen durchzudrücken. Und es ist halt einfach ein bekanntes Bild in der NBA, wenn basketballfremde Owner zu viel Einfluss haben, auch auf Basketball-Operations, dann kann das einfach eine Abwärtsspirale sein. Ich meine, Phoenix Suns sind ein Beispiel, über die New York Knicks brauchen wir dann gar nicht reden. Das sind halt einfach Dinge, bei denen ich mir mittlerweile sicher bin, dass die Schere dann auch immer größer wird, weil mit einem instabilen Besitzer des Teams wird man auch immer schwieriger Free Agents an Land ziehen können, weil sich diese Leute halt einfach dass das alles nicht geben wollen. Und da sind gerade die Phoenix Suns, und es gibt ja nicht wenige, die halt einfach sagen, das kann man nur lösen, indem das Team eigentlich einen anderen Owner hat oder er sich jetzt endlich mal raushält.
Du hast es angesprochen, Front Office, Leute, die da Paroli bieten, General Manager ist Ryan McDonough. Der ist jetzt auch schon eine Weile mittlerweile bei den Phoenix Suns, ich glaube 4 Jahre, wenn ich jetzt nicht gänzlich falsch liege, ein bisschen mehr sogar. Hat ja tatsächlich relativ viel Basketball-Background, hat jetzt in den letzten Jahren zum einen natürlich dadurch bedingt, dass nicht so richtig Geld da ist vielleicht, zum anderen aber eben auch vielleicht manchmal zu viel gewollt, nicht immer glückliche Entscheidungen getroffen. Wir hatten es gerade schon angesprochen, Eric Bledsoe, da war so ein bisschen abzusehen schon im Sommer, dass es früher oder später im Gebälk krachen wird, er wollte weg, wurde dann nicht gehen gelassen, beziehungsweise war der Gegenwert, den man haben wollte, einfach unfassbar hoch, wo alle gesagt haben, nie im Leben ist Eric Bledsoe das wert. Jetzt hat man hier gleich das nächste Schlachtfeld aufgemacht, oder Eric Bledsoe hat es selber aufgemacht, auch wenn er behauptet, es geht um den Friseursalon. Wie groß ist da vielleicht auch das Verschulden von Ryan McDonough? Ich meine, klar, Eric Bledsoe ist ein Faktor. Devin Booker, der hat ein gutes Händchen gehabt, aber insgesamt es ist auch da mein Eindruck, dass er auch nicht unbedingt Owner hin oder her die glücklichsten Entscheidungen trifft.
Ja, also ich kann dir da schon folgen in deiner Argumentation. Ich denke, bei Bledsoe ist die Lage jedoch relativ komplex und auch nicht so einfach zu verstehen. Weil wir haben jetzt schon anfangs darüber gesprochen, dass dem Team ein bisschen auch ein Leader fehlt. Und Bledsoe ist schon seit einigen Jahren in der NBA. Und da denke ich, wäre er sozusagen fast der Einzige im Roster gewesen oder ist der Einzige im Roster, der dem Team damit ein bisschen Erfahrung helfen kann. Deswegen kann ich es ein bisschen nachvollziehen, dass man im Sommer darauf gesetzt hat, dass man ihn behalten möchte. Bei den Entscheidungen, die getroffen worden sind, denke ich dann eher, dass die Entscheidung auf Earl Watson vor einiger Zeit die falsche war, weil für ihn war es die erste Station als Head Coach in der NBA und es hat sich, denke ich, jetzt nach einigen Monaten, jetzt nachdem er auch entlassen ist, gezeigt, dass das keine gute Entscheidung war, weil er einfach mit seiner fehlenden Erfahrung sein Konzept nicht durchbringen konnte, was ja häufig, oder so sah es zumindest aus, sein soll, dass Defensive vor Offensive steht. Aber wenn man sich den Saisonstart anguckt, hat er da komplett daneben gegriffen.
Marius, pflichtest du Lars dabei?
Ja, muss ich sagen. Also das, ich muss halt auch einfach sagen, Eric Bledsoe wird niemals so der richtige Führungsspieler sein. Er ist halt eher so Nummer 2, Nummer 3, wenn er in anderen Teams spielen würde. Ich glaube, man hat sich auch viel von Tyson Chandler erhofft, der aber auch einfach nichts mehr reißt und da tatsächlich auch Schwierigkeiten hat, im Team Fuß zu fassen. Also da liegt halt wirklich eine Menge im Argen und ich glaube halt einfach, dass ein Eric Bledsoe alleine, selbst wenn der Saisonstart besser gewesen wäre, dass dieses Team nicht hätte führen können. Also da muss ich Lars tatsächlich recht geben.
Nochmal zum Thema Earl Watson, jemand, der das Team führt und so weiter. Devin Booker gilt so ein bisschen als, oder galt als Befürworter von Earl Watson, hat dann auch jetzt nach seiner Entlassung gesagt, das kann nicht nur am Trainer liegen. Also du kriegst nicht zweimal innerhalb von 3 Spielen mit über 40 Punkten auf die Mütze, wenn du nur falsch gecoacht wirst. Das liegt auch einfach daran, wie sehr du dir auf gut Deutsch den Hintern aufreißt. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber es gab auch noch jemanden im Kader der Phoenix Suns, der dann nach diesem Sieg, nach dem jüngsten Sieg, letzten Endes verlauten ließ, ja, vielleicht brauchten wir dieses Hallo-Wach-Erlebnis, dass es hier mal einen richtigen Ruck durch die Franchise gibt. Aber das ist doch dann auch zu leicht, Marius, oder?
Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so, dass diese Mannschaft gespickt ist mit wirklich jungen Talenten, die noch nicht viel in der NBA mitgemacht haben. Und auch da gebe ich Lars recht, wenn sie dann einen sehr jungen, unerfahrenen Coach haben, dann kann das relativ schnell mal nach unten gehen, weil halt einfach nicht vorgelebt wird, was man tun muss, um in der NBA zu bestehen. Von daher bin ich mir auch relativ sicher, dass sie als nächstes einen wirklich erfahrenen Coach holen sollten, der da mal so ein bisschen ja auch den Spielern beibringt, worum es eigentlich geht. Und das wird eine ganz, ganz bittere Saison für Phoenix, weil obwohl sie jetzt das vierte Spiel dann gewonnen haben und jetzt eine Bilanz von 1-3 haben, also ich glaube, sie werden sich im Westen den letzten Platz einfach nicht nehmen lassen, weil das ist echt sehr, sehr haarig, was traurig ist, weil sie unglaublich viel Talent bei den jungen Spielern haben.
Du sprichst es an, aber und es war ja, hat es ja ganz am Anfang auch schon mal angesprochen, es ist ja jetzt kein ganz neues Konstrukt, dass viel Talent im Kader oftmals nicht ausreicht. Ich denke nur an die Philadelphia 76ers, ich denke an die Minnesota Timberwolves, denen ich beiden mehr Talent in den letzten Jahren bescheinigen möchte, als die Phoenix Suns aktuell innehaben und die aber auch ohne Veteranen letztlich keinen Stich gesehen haben. Ist da einfach auch der Kader völlig fehlgeplant, Lars?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, dass Phoenix aktuell sehr viel Potenzial hat, dass wir aber eine Situation in der insbesondere im Westen haben, in der sehr viele Mannschaften auf den Rebuild-Knopf drücken. Die Sacramento Kings haben das nach dem Cousins-Trade gemacht, aber ich denke, dass die Sacramento Kings den Vorteil hatten, dass sie höher sozusagen ihren Rebuild beginnen konnten. Deswegen würde ich eher sagen, dass ein Mitgrund der folgende ist, warum die Phoenix Suns so weit unten stehen, nämlich weil andere Mannschaften mit ähnlich hohem Potenzial bessere Voraussetzungen für ihren Rebuild gehabt haben.
Wie siehst du das, Marius?
Ja, also vielleicht muss man auch mal dazu sehen, durch die Verletzung von Brandon Knight ist natürlich auch noch jemand dann halt rausgefallen, der zumindest ein bisschen Erfahrung hat und das Team voran oder hätte führen können. Aber die Kaderzusammensetzung an sich, glaube ich, war sehr viel von Theorie geprägt, aber halt eben nicht so, wie dieses Kader funktioniert. Ich meine, es kommen jetzt immer mehr Berichte raus, dass es wirklich eine Trennung im Lockerroom gab und die Spieler einfach so nicht miteinander klarkamen und dass die Stimmung vergiftet war. Also da ist schon einiges im Argen, was sich nicht mal eben so lösen lässt.
Ja, insgesamt auf jeden Fall vieles in den letzten Jahren bei den Phoenix Suns nicht so richtig gut gelaufen. Wir erinnern uns an diverse Spieler, die dann am Ende gingen, freiwillig oder eben auch ihren Trade gefordert haben, die heute woanders eine große Rolle spielen. Markieff, Marcus Morris, sage ich da nur, Isaiah Thomas, Goran Dragic, allesamt Spieler, die vor nicht allzu langer Zeit im Trikot der Phoenix Suns aufliefen und dann letzten Endes trotzdem da nicht für bessere Stimmung gesorgt haben, wobei Goran Dragic müssen wir vielleicht ein bisschen ausklammern, als sie damals beinahe schon, tragisch an den Playoffs gescheitert sind. Eine letzte Geschichte noch zu den Phoenix Suns. Jay Triano ist jetzt Trainer, war mal Nationaltrainer der kanadischen Nationalmannschaft, war sogar schon NBA-Coach, 3 Jahre lang oder ja ein bisschen, nicht ganz 3 Jahre lang. Bei den Toronto Raptors ist schon eine Weile her, 2008 bis 2011 war das. Bilanz damals auch nicht so richtig pralle, ist jetzt auch nicht das, was man an Erfahrung erwartet, aber das ist jetzt einfach die naheliegendste Lösung gewesen, weil er eh schon zum Coaching-Staff gehört hat, oder Marius?
Ja, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich die finale Lösung werden wird. Ist halt auch weit davon entfernt, wirklich ein erfahrener Coach zu sein, der schon diverse Situationen mitgemacht hat. Also würde ich jetzt auch nicht mein Geld drauf setzen, dass er die Saison auch als Trainer beendet.
Lars, wie siehst du die Geschichte? Werden wir Jay Triano bis in den Mai oder April hinein an der Seite der Phoenix Suns sehen?
Ich denke, dass es durchaus möglich ist, weil wir haben jetzt schon ein bisschen über den Eigentümer gesprochen und ich denke, da ist halt auch noch wichtig zu erwähnen, dass der Eigentümer in der NBA einen schlechten Ruf genießt. Deswegen wird es für ihn sehr schwierig sein, anderen Coaches die Franchise schmackhaft zu machen. Deswegen wird es dann möglicherweise eine Wahl, weil es keine richtige Alternativen gibt.
Also das waren die Phoenix Suns hier bei Triple Double. Es sieht nicht richtig gut aus und vielleicht freut sich Andreas insgeheim, dass er nicht mehr mit uns darüber reden muss in dieser Saison. Wir werden uns gleich.
Ich wollte gerade sagen, könnte man eigentlich nur sagen, schönen Gruß an Andreas, irgendwann wird alles gut.
Ja, irgendwann wird alles gut. Das denkst du auch seit Jahren, Marius, oder wenn du an New York Knicks genau. denkst. Also irgendwann wird's auch bei euch beiden wieder aufwärts gehen oder bei eurer Franchise. Wir werden uns gleich darüber unterhalten, wie es denn bei Dennis Schröder aktuell aussieht, ob es da aufwärts geht. Wir werden uns darüber unterhalten müssen, dass es bei Jeremy Lin auf lange Zeit nur im Reha-Raum aufwärts geht. Und dann darf Marius sich nochmal selber auf die Schulter klopfen, denn bei Giannis Antetokounmpo, da geht's nicht aufwärts, da geht's direkt in den Himmel.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir hatten in unserer Vorschau hier bei Triple Double die Atlanta Hawks weit, weit ans Ende der Eastern Conference gesetzt und dann ging die Saison los und ich sag's mal so, es hätte schlechter laufen können. Es ging gegen Dallas erstmal ganz munter los. Das ist jetzt angesichts der Leistung in Dallas auch nicht so schwierig. Da hat Dennis Schröder durchaus zu gefallen gewusst. Dann ging es gegen die Charlotte Hornets. Das war dann schon weniger berauschend. Aber auch da Dennis Schröder der Lichtblick der Mannschaft. Und dann kamen die Brooklyn Nets, über die wir uns gleich auch noch unterhalten werden. Und da wurde es dann für Dennis Schröder richtig eklig, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern eben auch am Sprunggelenk, Marius. Und jetzt fehlte er gegen Miami, fehlte in der Schlussphase gegen Brooklyn und man hatte so ein bisschen den Eindruck, auch wenn er gegen Brooklyn nicht gut gespielt hat, aber dass am Ende eben doch derjenige fehlt, der nicht nur als aktuell Franchise-Player oder als Go-To-Guy auserkoren ist, sondern der es tatsächlich in dieser Mannschaft auch ist. Und prompt gehen dann eben die nächsten beiden Spiele auch noch vor die Binsen. Die Miami Heat schlagen die Atlanta Hawks dann relativ deutlich, die Brooklyn Nets am Ende auch. Hat Dennis Schröder deiner Meinung nach diesen Schwung aus der EM mitnehmen können?
Schwierig. Wenn man jetzt mal rein auf die Statistiken guckt, muss ich sagen, ist er eigentlich relativ gut in die Saison gestartet, trotz einigen Problemen in den Spielen. Aber er macht etwas über 23 Punkte pro Spiel und hat auch knapp 7 Assists. Ist 32 Minuten auf dem Parkett. Da würde ich schon sagen, dass für ihn persönlich die Saison eigentlich relativ gut angelaufen ist. Er ist der unangefochtene Spielmacher von Atlanta, wird die Saison mit Sicherheit auch nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Aber er wird, glaube ich, dadurch, dass er jetzt halt wirklich der Starspieler in Atlanta sein soll, wird er natürlich auch so ein bisschen an den Erfolgen gemessen. Und da ist die Bilanz mit 1-3 jetzt mit Sicherheit nicht gerade vielversprechend. Es wird ein lehrreiches Jahr für ihn, an dem er wachsen kann, wenn er alle Sinne beisammen hält. Jetzt kann man natürlich nur hoffen, dass die Verletzung jetzt keine langwierige wird, die immer mal wieder aufbricht. Also da sollte er sie jetzt erstmal richtig auskurieren.
Lars, wie hast du den Saisonstart gesehen? Marius hat es angesprochen. Assist-Zahl geht nach oben, während Turnover-Zahl glücklicherweise erstmal gleich bleibt. Sie ist nicht niedrig, aber sie bleibt gleich, während die Assists steigen. Unter dem Korb punktet er ganz gut, dass er kein Dreierschütze mehr wird. Das war, glaube ich, jedem vorher schon klar. Gut, jetzt ist die Zahl diese Saison wirklich unterirdisch, aber er trifft gut von der Freiwurflinie. Mein persönlicher Eindruck ist, dass er das, was ihn bei der EM stark gemacht hat, dass er das tatsächlich versucht, mit in die Saison zu transportieren und dass ihm das bisher in den 3 Spielen, die er gemacht hat, größtenteils auch gelungen ist.
Ja, das sehe ich ähnlich wie du. Also ich denke, wenn man sich ein bisschen Videos von den Atlanta Hawks anschaut, dann sieht man, dass Dennis Schröder mit sehr viel Energie an die Sache rangeht. Und ich denke mal, dass er diese Energie aus der Eurobasket gewonnen hat. Du hast jetzt seine Turnover im Durchschnitt angesprochen. Ich finde, seine Turnover und seine Wurfquote sind manchmal noch ein bisschen so die Aspekte, die sein Spiel kaputt machen. Also wenn man oberflächlich auf seinen Boxscore schaut, dann denke ich, kann man echt zufrieden sein. Aber für mich fehlt da noch ein perfektes Spiel. Mal sind es dann irgendwie 9 Assists, aber 8 Turnover. Mal hat er erhebliche Probleme mit seinem Wurf, nicht nur von Downtown, sondern aus der Mitteldistanz auch. Deswegen fällt mein Fazit folgendermaßen aus, dass ich recht positiv gestimmt bin, aber er hat auf jeden Fall noch mehr Möglichkeiten nach oben.
Also wir sind gespannt, wie es sich da weiterentwickeln wird. Warum haben wir das Ganze überhaupt aufgegriffen? Natürlich, weil er sich aktuell verletzt hat. Stand jetzt geht's noch nicht weiter im Spiel gegen die Chicago Bulls. Das ist die letzte Meldung, die hier knapp eine Stunde alt ist. Also gegen die Chicago Bulls wird er noch nicht spielen. Und das ist so ein typisches, wir schauen von Tag zu Tag, ähnlich wie es bei Anthony Davis ist, um das kurz reinzubringen, der sich ja auch verletzt hat im letzten Spiel der New Orleans Pelicans, aber auch da scheint nichts Schlimmeres geschehen zu sein. Das ist auch gut so. Wir haben genügend Verletzungen aktuell gehabt und über eine müssen wir jetzt noch reden. Und das ist die von Jeremy Lin, Brooklyn Nets. Der nächste, der komplett ausfällt für diese Saison, Lars. Wir hatten noch so ein bisschen gewitzelt über den Abschlag oder den Frisuren Trash-Talk, den er sich da geliefert hat angesichts seiner neuesten Haarpracht. Und er war ja fest eingeplant, wenn man sich auch die Preseason-Games anguckt. Und jetzt fällt er die komplette Saison aus. Herber Rückschlag nicht nur für die Brooklyn Nets, insbesondere natürlich für Jeremy Lin.
Genau. Also Jeremy Lin ist jetzt ja auch schon seit einigen Jahren in der NBA. Und da finde ich es ehrlich gesagt auch sehr schade, dass in einer Saison, in der er die meisten Rebounds seiner Karriere und die beste Wurfquote von Downtown hat, dass er sich in so einer Saison dann verletzt, weil er hat viele Ups und Downs gehabt und jetzt läuft's aktuell mal gut bei ihm und dann verletzt er sich prompt. Das ist auf jeden Fall sehr schade, aber um noch kurz auf die Situation der Brooklyn Nets einzugehen, denke ich, haben sie mit Alan Crabb einen recht guten Ersatz in ihren Reihen. Er ist dribbelstark und trifft den Dreier relativ konstant. Ich denke, bei ihm ist noch wichtig zu sehen, wie er sich überhaupt in Brooklyn einlebt, weil wenn wir uns erinnern, er war vorher in Portland und in Portland sind die Sachen dann doch deutlich anders gelaufen als in Brooklyn.
Marius, Jeremy Lin, jemand, der ja damals in New York die NBA-Bühne völlig aus dem Nichts, muss man ja sagen, betreten hat. Du hast es damals sicherlich sehr intensiv verfolgt. Wie hättest du seine Rolle in dieser Saison gewertet und wie schwer wiegt der Verlust?
Es ist schwierig zu beurteilen, weil also das, was Jeremy Lin eigentlich in seiner NBA-Karriere immer ausgezeichnet hat, es war halt immer ein perfektes Spiel oder halt er hat richtig schlecht gespielt. Also diese Ups und Downs haben ihn halt verfolgt und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, er bräuchte einfach mal so ein oder zwei Spielzeiten, wo er komplett konstant spielen kann und sich selbst finden kann. Ich glaube, das hätte ihm dieses Jahr gemeinsam mit D'Angelo Russell im Backcourt vielleicht sogar in Brooklyn gelingen können. Er fühlt sich in New York relativ wohl. Da war er, wie Lars gerade auch schon gesagt hat, auf dem richtigen Weg. Und es ist natürlich, auch wenn ein guter Ersatz jetzt da ist, es ist natürlich ein schwerer Verlust für Brooklyn, auch wenn der aktuelle Spielstand da nicht unbedingt darauf hinweist. Sie stehen 2-2. Aber es ist halt einfach schade für diese Franchise, die eh schon kein Land sieht und dann auch noch bei so einem Spieler jetzt auf die komplette Saison verzichten muss.
Eine Geschichte noch zu den Brooklyn Nets, ich hatte es schon angesprochen. Meiste Punkte aktuell pro Spiel, zweitmeiste gegnerische Punkte allerdings auch kassiert. Sehr ausgeglichenes Scoring aktuell. Klar, 4 Spiele sind keine richtige Stichprobe, aber D'Angelo Russell, DeMar Carroll, Trevor Booker und wie sie alle heißen, die scheinen zumindest im Spiel nach vorne Gefallen aneinander gefunden zu haben. Werden die Brooklyn Nets dieses Jahr so ein bisschen die Mannschaft, die man sich anguckt, wenn es einfach hoch und runter gehen soll, was, einfach entertaining pur, Marius?
Ja, und auch hier lege ich mich fest, sie werden vor den Bulls und den Knicks landen.
Gut, das würde ich auch so unterschreiben, aber Lars, wie siehst du das? Die Brooklyn Nets einfach so ein bisschen letzten Endes die Schießbude der Liga, und zwar auf beiden Seiten?
Wenn man sich den Saisonstart anschaut, kann man zu dieser Schlussfolgerung kommen. Ich denke, dass, weil ihr jetzt gerade so ein bisschen den Faktor Entertainment angesprochen habt, die Nets in dieser Saison tatsächlich relativ interessant sein können. Weil wir haben einige Spieler, denke ich, die ihre zweite Chance erhalten, wie DeMar Carroll, der jetzt bei den Toronto Raptors einige Jahre war, aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und sich letztendlich auch nicht komplett durchsetzen konnte. Und ich denke, dass er seine Situation jetzt in Brooklyn mit voller Energie angehen wird und dass er möglicherweise in diesem Roster dann ein Spieler sein kann, der für eine gewisse Eigendynamik sorgen kann, was sich dann positiv auf dem Court niederschlagen kann.
Und einer, der steht noch viel, viel mehr für Entertainment in diesen ersten 4 Spielen und der heißt Giannis Antetokounmpo und hat was geschafft, was nicht mal Kareem Abdul-Jabbar im Trikot der Bucks gelungen ist. Er hat in den ersten 4 Spielen 147 Punkte, wenn ich jetzt nicht falsch liege, aufgelegt. Abdul-Jabbar, verdammter Kacke hier, hat damals 142 geschafft. Giannis Antetokounmpo und ja, Marius, ich leiste ab, bitte, hat aus dem Most Improved Player Award einen heißen Kandidaten, wenn er dieses Niveau auch nur ansatzweise halten kann, einen heißen Kandidaten auf dem MVP Award gemacht, denn er legt wirklich unfassbare Zahlen auf und das nicht nur bei den Punkten, sondern vor allen Dingen bei der Field Goal Quote 66% aktuell und keiner weiß, wie man, oder alle versuchen ihn zu stoppen, weil jeder weiß, wo er punktet, aber es gelingt einfach keinem.
Es ist schon beeindruckend, was er an den Tag legt, insbesondere wenn man sich die Field-Goal-Prozente anguckt bei knapp 66, die er erreicht, obwohl er nur eine knapp 17-prozentige Dreipunktquote hat. Wenn er einmal ins Rollen kommt, ist er halt im Moment kaum zu stoppen. Kevin Durant hat gesagt in einem Interview, dass Giannis durchaus das Potenzial hat, der beste Spieler aller Zeiten zu sein. Das ist natürlich sehr hoch gegriffen, aber im Moment gibt es, glaube ich, kaum Gegenargumente. Also die knapp 37 Punkte pro Spiel, die 10 Rebounds, dazu noch 5 Assists, das ist schon unglaublich gut. Und er hat es aber auch leicht im Moment, weil das, was wir in der Vorschau so ein bisschen ja, befürchtet hatten, dass er wenig Unterstützung bekommt, ist im Moment nicht der Fall. Also die Bucks funktionieren relativ gut als Team. Er ragt da noch so ein bisschen raus. Aber das ist einfach, sie machen unfassbar viel Spaß im Moment anzugucken. Und ich bin ein bisschen froh, dass ich nicht nach 4 Spielen sofort der Depp bin, was die Bucks betrifft. Aber das ist wirklich eine Entwicklung. So steil hätte ich sie auch nicht vorhergesagt. Es macht aber einfach Spaß.
Ich muss da gleich noch nachhaken und will es auch von dir möglichst wissen. Du hast gesagt, er hat das natürlich gleich. Ja, alles in diesem Team ist jetzt auf ihn ausgerichtet. Er kriegt den Platz geschaffen, kriegt natürlich dann gute Shooter um sich drum rumgestellt. Aber wenn wir uns das Auftaktprogramm angucken, Boston, Cleveland, Portland, Charlotte, das ist jetzt nicht gerade so, dass das alles Schießbuden der Liga wären.
Nein, ganz im Gegenteil. Also das ist durchaus, also wenn man das Spiel gegen Cleveland gesehen hat, das war die einzige Niederlage, aber sie haben unfassbar gut verteidigt und sie haben wirklich gut gespielt, haben ihr Offensivsystem durchgezogen. Es war halt nicht nur dieses klassische Isolation, was man einfach immer häufiger sieht, wenn man einen herausragenden Spieler hat. Es ist halt einfach ein intelligentes Spielsystem, was nicht nur die Stärken von Giannis herausspielt, sondern die Mannschaft stärken. Und da muss man einfach sagen, dass sie da den von uns angekündigten Schritt wohl in dieser Saison machen können, wenn es jetzt schon so gut aussieht. Also ich vergleiche das jetzt mal, auch wenn das immer so ein bisschen böse ist, ich vergleiche das einfach mal mit den Knicks. Da haben wir Porzingis, der halt eben nicht den Supporting Cast hat, drumherum, der seine Statistiken reinholt. Die Knicks sind aber völlig auf verlorenem Posten. Und das ist halt ein Riesenunterschied in der Kaderzusammenstellung, aber auch im Coaching. Das ist halt einfach eine Entwicklung, die wirklich gut anzusehen ist. Und man kann ihn im Moment einfach nicht hoch genug loben.
Ja, du hast es angesprochen, Coaching, sicherlich ein Punkt werden wir uns, denke ich, im Laufe der Saison nochmal widmen, dass das wahrscheinlich auch ein Glücksfall ist, dass so ein Spieler mit diesem Skillset dann auch ausgerechnet auf Jason Kidd trifft, der ja nicht umsonst als einer der besten Point Guards aller Zeiten gilt. Lars, abschließend deine Worte zu Antetokounmpo. Wo führt der Weg dahin?
Ja, ich denke, dass es aktuell noch schwierig ist, da eine genaue Vorhersage zu machen. Ich denke, er ist auf jeden Fall auf dem Weg, einer der besten Europäer in der NBA zu werden und auch ein Europäer, an den man sich noch lange erinnern wird. Bei der MVP-Frage bin ich ein bisschen unentschlossen. Also wenn wir uns die MVPs der letzten Jahre anschauen, dann hatten wir in der Saison 15-16 und 14-15 Stephen Curry als MVP. Und ich denke, bei ihm war sehr wichtig für seine Auszeichnung, dass er den Dreipunktwurf extrem gut beherrscht, was er natürlich nach wie vor noch tut. Und in der letzten Saison hatten wir dann mit Russell Westbrook einen Spieler, der mit seinem Triple-Double im Average, was ja auch ein Zeichen für seine breiten Fähigkeiten ist, ein Spieler, der ebenfalls MVP geworden ist. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass bei der MVP-Wahl sich jetzt so ein neuer Trend abzeichnet, und nämlich der, dass Spieler, die sehr breite Fähigkeiten haben, Chancen auf dem MVP-Titel haben. Und ich sehe Giannis Antetokounmpo auf jeden Fall als einen Spieler, der sehr breite Fähigkeiten hat, sowohl in der Defensive mit seinem Shot-Blocking, in der Offensive ist er am Korb extrem sicher, er kann den Fastbreak super spielen. Also einzig der Dreipunktwurf ist bisschen was, wo man sich noch Gedanken machen muss, aber letztendlich ist sein Spiel in den Fähigkeiten sehr breit aufgestellt.
Dann hängen wir jetzt noch eine Frage dran an Marius. Ist es letzten Endes so, dass aktuell Leute wie Stephen Curry, die natürlich überragende Fähigkeiten haben, aber in unfassbar guten Teams spielen, quasi keine Möglichkeit oder eine viel geringere Möglichkeit haben, MVP zu werden, weil Leute wie Russell Westbrook, die den kompletten Alleinunterhalter zumindest gefühlt, oder jetzt Giannis Antetokounmpo eben im Team der Milwaukee Bucks geben, viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gelenkt bekommen und man in anderen Teams das dann eben immer doch als Gesamtgefüge sieht? Also sind die Chancen von Giannis Antetokounmpo vielleicht einfach höher von vornherein, weil die Kaderzusammensetzung eine schlechtere ist in der Allgemeinheit, als sie dann beispielsweise eben für Kevin Durant oder für Stephen Curry sind?
Ja, also ich glaube insbesondere bei dem Thema Curry oder Durant ist es halt, dass sie nicht die Statistiken auflegen können, die andere einfach an den Tag legen, wie beispielsweise letztes Jahr Westbrook oder dieses Jahr bisher Giannis. Das sind halt einfach Dinge für mich, da haben es die Starspieler, die in den sogenannten Superteams halt zusammenspielen, immer ein bisschen schwieriger. Einzig LeBron könnte dieses Jahr halt so ein bisschen da rausstechen, der nach wie vor mein MVP-Favorit ist, aber ich gebe dir schon recht, diese richtig guten Teams, wo mehrere Superstars einfach spielen, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass da einfach der MVP rauskommt. Aus dem Grund denke ich halt auch, dass James Harden es in diesem Jahr relativ schwer haben wird, MVP zu werden in Houston. Also das ist halt eine schwierige Situation. Ich gebe Lars aber auch recht, der MVP oder die MVP-Wahl ist in den letzten Jahren immer an Superlative geknüpft worden, sei es nun ein Record oder eine Dreipunktquote. Und da haben es die Spieler in den guten Teams halt einfach schwierig oder schwer, da rauszustechen.
Also wir sind gespannt, ihr merkt es, es gibt jede Menge Potenzial in der NBA, nicht nur auf spielerischem Niveau, sondern eben auch für mögliche Rekorde. Wir werden es alles weiter verfolgen, sind gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird und sind dann auch nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe Triple Double für euch da, hier auf meinsportradio.de.
Podcasts hören soll sich noch mehr lohnen.
meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.